Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über das Thema Entscheidungen sprechen und ich möchte dich einladen, einfach mal durch die Dinge, die ich dir jetzt hier so vorstelle, einfach mal zu hinterfragen, ob das, was du bereits tust, richtig gut ist, ob man mal ein paar neue Tests machen sollte, ob man mal ein paar Sachen ändern sollte, um vielleicht andere Ergebnisse mal zu erleben, um dann selber entscheiden zu können, sind die besser oder schlechter, weil ich glaube, gerade wer schneller entscheidet, erreicht im Leben mehr. Und das habe ich tatsächlich sehr früh in meinem Leben in einem ganz komischen Szenario kennengelernt. Ich wohne hier in Leverkusen in der Nähe vom Bergischen Land und ich bin früher als Schüler am Wochenende immer Fahrrad gefahren. Das heißt, samstags oder sonntags habe ich eine große Tour gemacht. Ganz alleine bin ich hier einfach durch die Natur gefahren. Das waren immer so Strecken zwischen 50 und 60 Kilometern. Und hier im Bergischen Land kann es eben durchaus passieren, dass wenn du so einen Berg hochfährst, das auch mal 2 bis 4 Kilometer dauert. Und wenn du dann natürlich oben angekommen bist, teilweise ja auch völlig außer Atem und platt, dann musst du dir natürlich überlegen, was kannst du jetzt machen, um dafür auch entsprechend entschädigt zu werden. Und das ist dann meistens auf der anderen Seite, den Berg einfach wieder mit maximaler Geschwindigkeit runterzufahren. Und ich erinnere mich heute noch an eine spezielle Stelle, wo ich tatsächlich heute aus anderen Gründen öfter mit dem Auto vorbeifahre, dass da der Fahrradtacho mal 68 Stundenkilometer angezeigt hat. Und das würde ich heute nicht mehr machen. Mit ein bisschen mehr Reife, mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung und vor allen Dingen mit einer Familie halte ich das einfach für zu gefährlich, weil ich glaube, wenn du bei 68 Stundenkilometer vom Fahrrad fällst auf den Asphalt und dann da so runterrutscht, hilft dir der Fahrradhelm auch nicht mehr. Aber letztlich ist es so, weil ich eben früh oft in diesen Situationen war, dass du so einen Berg runterschießt und du musstest dich dann irgendwie unten Richtung Ende des Berges entscheiden, fahre ich jetzt links oder fahre ich rechts, habe ich gelernt, ich muss mich schnell entscheiden, sonst verliere ich Geschwindigkeit. Weil wenn du zu lange überlegst, musst du ja bremsen, sonst würdest du ja irgendwie einen Unfall bauen. Und deshalb habe ich gelernt, du musst schnell entscheiden. Und ich habe auch gelernt, es ist eigentlich egal, ob du dich dann ganz intuitiv für links oder rechts entscheidest. Hauptsache, es geht erstmal weiter. Wenn du dann feststellst, okay, das ist jetzt nicht der schönste Weg, kannst du ja kurz später an einer anderen Gabelung schon wieder rechts oder links abbiegen und irgendwann vielleicht sogar auf die Ursprungsstrecke zurückfinden. Aber das Entscheidende ist eben, du musst in Bewegung bleiben. Und ich glaube, das ist erstmal so die erste Kernbotschaft, die ich dir mitgeben möchte. Entscheidung erlaubt, weiter in Bewegung zu bleiben. Es gibt ja auch im verkäuferischen Kontext immer mal wieder die Situation, dass Leute zum Beispiel sagen, boah, ich muss nochmal eine Nacht drüber schlafen, ich muss das nochmal mit 40 Leuten besprechen. Die formulieren das anders, aber das ist ja letztlich so eine Geschichte. Oder ich muss da nochmal was recherchieren oder so. Letztlich heißt das einfach nur, ich möchte mich jetzt nicht festlegen, weil ich Angst habe, dass ich eine falsche Entscheidung treffe und deshalb treffe ich lieber keine, weil ich dann subjektiv das Gefühl habe, ich habe mir noch alle Optionen offen gehalten und kann dann im Endeffekt nachher, wenn ich mehr Informationen besorgt habe, nochmal solider entscheiden. Und das ist aber ein total unsinniges Denkmuster, weil du tatsächlich ja in der Zeit einfach Umsetzungsenergie verlierst und vielleicht sogar auch einfach warten musst, bis die Ergebnisse eintreten, die mit einer schnellen Entscheidung viel früher hätten erreicht werden können. Und von daher glaube ich einfach, wer schneller entscheidet, erreicht mehr. Und wer zögert, hat häufig nicht nur nicht alle Informationen und denkt, ich brauche echt noch mehr Basics und mehr Einblicke, sondern der hat einfach Angst vor sich selber. Der hat Angst vor sich selber, dass es dann doch einfach weitergehen muss und er vielleicht nicht die Energie aufbringt, um den Prozess am Laufen zu halten. Oder dass er denkt, puh, wenn ich mich irre, dann machen sich nachher alle über mich lustig. Oder puh, wenn ich mich irre, dann finde ich vielleicht keinen Weg wieder zurück. Oder ah, wenn ich hier eine falsche Entscheidung treffe, muss ich mit einem Rückschlag leben, der mich vielleicht völlig aus der Bahn schießt. Und ich glaube, das ist alles unsinnig. Und deshalb möchte ich dich in dieser Folge auch so ein bisschen provozieren, einfach mal schneller zu entscheiden. Das sind aber ja auch schon Szenarien, die auch in allen Lebenslagen trainiert werden können. Das heißt, du musst ja jetzt nicht erst eine riesige Company aufbauen, um dann richtig gut zu entscheiden, sondern du kannst ja einfach mal zur Eisdiele gehen und nicht erst 40 Mal alles durchlesen. Weil ich sag dir, was die haben, Schokolade, Erdbeer, Vanille, Amarena, vielleicht auch ein bisschen Minteis, das ist überall das Gleiche. Heute haben die natürlich dann auch, weiß ich nicht, Ferrero Rocher, Nutella und Kinderschokolade oder was weiß ich. Aber geh doch einfach mal zur Theke und bestell mal, bam. Lass dir doch im Restaurant, wenn die Karte kommt, einfach mal nur 30 Sekunden Zeit und sag dann, was du bestellst. Du nimmst doch ohnehin immer ähnliche Speisen. Ich bin immer überrascht, wenn ich mit Leuten essen gehe, wie lange die brauchen, um diese Speisekarte zu lesen. Dann blättern die vor und zurück und vor und zurück und dann gucken sie und am Ende sagen sie, ich nehme Caesar Salad oder ich nehme Steak oder ich nehme irgendwie Nudeln. Aber wenn du doch eine Präferenz hast, dann setz dich einfach mal dahin, sag, haben sie Spaghetti oder haben sie Steak oder haben sie das, alles klar, was die Beilage, zack, zack, mach. Teste doch einfach mal, was passiert, wenn du den Entscheidungsprozess etwas beschleunigst, weil im Normalfall sind die Ergebnisse dann mal richtig gut. Die sind vielleicht nicht perfekt, aber die sind im Normalfall schon mal richtig gut und dann kommst du halt auch mal weiter, weil ich kenne ja auch Leute, die buchen jahrelang einen Urlaub. Das heißt, die sind am Recherchieren, die wollen die perfekte Route ausarbeiten. Eine Route, die ich in dem Zusammenhang häufig höre, ist so durch die Westküste der Vereinigten Staaten mit den ganzen Nationalparks und dann wird genau geguckt, wo müsste ich schlafen und wann kann ich in welchen Park und wann ist die beste saisonale Zeit, um da hinzufahren, damit es nicht schneit oder auch nicht zu heiß ist und dann wird das noch recherchiert und das noch recherchiert und dann ist das erste Jahr schon wieder rum und dann fährt man erstmal nach Holland, um sich sich da irgendwie wie immer in jedem Jahr, weil man fährt ja immer an die gleiche Stelle, da kennt man sich aus, da fühlt man sich sicher, da gibt es keine Überraschungen, erstmal erholt. Aber im nächsten Jahr will man es dann ernsthaft angehen und dann treffe ich irgendwann Menschen, die sind dann 50, 60 Jahre alt und sind noch nie in Amerika gewesen, haben das aber schon lange vor. Und das ist halt das, wo ich immer denke, warum willst du so viel Lebenszeit verschwenden? Mach mal einfach ein bisschen was schneller, weil du merkst es ja an allem, was ich so tue. Ich glaube, Geschwindigkeit ist halt ein großer Erfolgsfaktor. Wenn du einfach mehr Gas gibst als alle anderen, bist du auch mehr unterwegs, erreichst du einfach mehr. Weil selbst wenn du mal kurzfristig auf einem Irrweg unterwegs bist, wirst du ja auch schneller erkennen, dass es ein Irrweg ist. Und dann kannst du den Weg korrigieren und bist vielleicht immer noch schneller am Ziel als derjenige, der die richtige Route, die kürzeste Route genommen hat, aber permanent Pause gemacht hat, weil er immer dachte, ich muss nochmal was recherchieren. Das ist ja auch in dem Zusammenhang, wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiter in der zweiten Führungsebene aufbaust, weil du selber merkst das ja häufig gar nicht, wenn dir die Firma gehört. Du wächst in diese Führungs- und Entscheiderposition so rein. Anfangs ist es ja total simpel. Du bist nur für dich verantwortlich. Alles, was du sagst, wird ohne Widerspruch umgesetzt, weil da bist ja nur du. Aber wenn dann mehr Mitarbeiter dazukommen, Mitarbeiterinnen dazukommen, musst du ja eventuell auch mal einfach für die mitentscheiden. Dann gibt es vielleicht mal ein bisschen Veto. Das kann natürlich einen gewissen Einfluss auf dein Entscheidungsmuster haben, weil du vielleicht ein hohes Harmoniebedürfnis hast, was ich auch für falsch halte, mache ich mal eine andere Folge für, weil ich glaube, Führungskräfte müssen konsequent, durchsetzungsstark sein, Ziele konkret vorgeben und dann auch mal Feedback geben, wenn einer nicht performt, weil das einfach die ganze Organisation leistungsfähiger macht. Aber das ist eine andere Folge. Hier geht es um das Thema einfach Entscheidungen und ich glaube, du musst auch akzeptieren, dass ein guter Manager, und das sind ja häufig dann die in der zweiten Führungsebene, die dich einfach unterstützen sollen, auch einfach mal eine falsche Entscheidung treffen kann. Und zwar resultierend aus dem Szenario, in dem er entscheidet. Manager werden ja normalerweise einfach dafür bezahlt, eine Entscheidung zu treffen, lange bevor alle für eine richtig gute, fundierte Entscheidung notwendigen Informationen in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Weil hast du jemanden, der sagt, ich treffe keine Entscheidung, bis alle Fakten bekannt sind, hast du auch jemanden, der nie eine Entscheidung trifft, weil es kommt ja immer was Neues dazu. Und es wird im Endeffekt auch kein Fortschritt erzielt. Ich glaube auch, dass viele Ergebnisse, die man als schlecht einstuft, einfach nicht komplett 100% daneben sind, sondern vielleicht nur geringfügig von dem Ideal abweichen, was man sich sonst so gewünscht hätte. Aber dafür hat man zumindest schon mal was erreicht. Dann kann man im zweiten Anlauf, gerade in der Firma mit hoher Standardisierung, wiederholen sich ja Vorgänge auch, im Idealfall, dann kann man in einem zweiten Anlauf das Ganze ja vielleicht ein bisschen nachschärfen und damit mehr Präzision erreichen. Aber zeitweise muss einfach flott gehen. Und deshalb, glaube ich, musst du dir einfach auch so Szenarien überlegen, die dir helfen, schnellere Entscheidungen zu treffen. Ich gebe dir ein paar Beispiele und ich untermauere das mit Geschichten, weil ich glaube, dass die einfacher hängen bleiben als so Fakten. Ich war zum Beispiel damals in Mexiko. Ich habe ja schon 28 Länder besucht. Und bin auch viel alleine gereist, habe in dem Zusammenhang natürlich dann auch einfach auf mich aufpassen müssen und habe zum Beispiel, als ich nach Mexiko gefahren bin, wo ich mir so ein Hotel-Tour habe ausarbeiten lassen von so einem Reisebüro, da bin ich den ganzen Tag mit so einem Mietwagen immer so 300-400 Kilometer am Tag gefahren, habe mir so alle möglichen Sachen angeguckt, Zwischenstops gemacht, bin tauchen gegangen, bin auf Pyramiden geklettert, habe jede Menge andere Sachen gemacht, aber diejenigen, die mich kennen, wissen auch, ich habe rund um die Uhr Hunger, habe natürlich auch oft gegessen. Jetzt hatte ich vorher gehört, dass man in Mexiko als Europäer sehr vorsichtig sein muss, weil man vieles von den Speisen, die die da so zubereiten, nicht einfach verarbeiten kann und sofort Durchfall bekommt. Also habe ich einfach gesagt, okay, mein Ziel ist ja jetzt hier nicht, die kulinarische Küche Mexikos im Detail zu erleben, allein auf mich gestellt, ist mir das zu riskant. Wenn ich plötzlich vielleicht krank werde, dann auch ein bisschen schwächer werde, dann habe ich auch keinen, der mich mal unterstützen kann, nicht mal zur Apotheke gehen könnte, wenn ich einfach nur ein Durchfallmedikament oder irgendwas anderes brauche. Also habe ich gedacht, komm, gehst du auf Nummer sicher und isst einfach jeden Tag bei irgendeinem dieser großen amerikanischen Franchise-Unternehmen. Das heißt, ich war in Mexiko und habe viel bei Burger King, Kentucky Fried Chicken und haben hier McDonald's und wie die alle heißen gegessen. Am Ende des Tages ist das vielleicht nicht die beste Küche gewesen, aber gleichzeitig ist in meinem Bauch nichts passiert und ich hatte wunderbare Möglichkeiten, alles kennenzulernen. Das heißt, Entscheidung war maximale Sicherheit, maximales Urlauberlebnis. Was reduziert das Risiko, dass ich irgendwie krank werde? Beispielsweise eben Qualitätsstandard in der Küche, der eben für unseren Verdauungsapparat geeignet ist. Also habe ich diese Entscheidung getroffen. Wenn ich beispielsweise, ich bin ja viel unterwegs, wenn ich fliege, nehme ich nur bestimmte Airlines. Dann weiß ich auch, wo ich sitze, wie ich da hinkomme, wie ich schnell einchecke, weil ich halt immer versuche, Priority Check und Fast Lane und sowas zu kriegen, weil das natürlich dann einfach flotter ist. Ich bevorzuge bestimmte Airports, weil ich genau weiß, wo ich parken kann. Ich buche Hotels in bestimmten Kategorien. Wenn sie bei Booking.com nicht 8,2 Punkte haben, dann kommt das für mich überhaupt nicht in Frage. Gleichzeitig, wenn ich da eins sehe, was 8,2 hat, was in dem Suchradius ist, mache ich nicht mehr lange Überlegungen, ob ich da wirklich pennen möchte oder nicht. Guck mal einmal kurz auf die Bilder, um das Badezimmer zu sehen. gehen. Ich hasse das, wenn ich da in so eine Badewanne reinklettern muss, wo so ein Glaskasten draufgestellt ist. Und abends frage ich mich dann immer, wer jetzt das Badezimmer trocken macht, wenn ich da wieder geduscht habe und alles vollgespritzt ist. Deshalb, da gibt es so ein paar Sachen, die ich mir eben schnell angucke. Aber mit so einer Fokussierung auf bestimmte Portale, auf bestimmte zum Beispiel hier Messwerte und so weiter, komme ich ja einfach sehr, sehr schnell zu dem Punkt, dass ich einfach sagen kann, alles klar, komm, ich weiß, was mich erwarten wird und los geht's. Ich habe mehrere Kreditkarten. Wenn eine mal nicht geht, kann ich eine andere benutzen. Ich bin immer ohne Bargeld unterwegs, habe nur einen Notfall-Hunderter dabei für den Fall, dass es irgendwo mal wieder überhaupt nicht funktioniert. Der Hunderter ist dann nicht immer die Lösung, weil an einem Parkscheinautomat, der irgendwo in so einer scheiß Parkgarage steht, der seit, weiß ich nicht, 1945 da seinen Dienst tut und nie auf digitale Bezahlwege abgegradet wurde, kann dann mit dem Hunderter auch nichts anfangen. Da musst du erst irgendeinen suchen, der dir wechselt. Aber es ist ja nur der Notfallplan und so oft tritt das ja gar nicht ein. Letztlich ist es aber so, du musst halt einfach wirklich für dich entscheiden und das ist das Thema, dass Geschwindigkeit wirklich auch ein Vorteil sein könnte und ich möchte, weil das ja auch Flexibilität erlaubt und auch einfach ja, die Anpassungsfähigkeit erhöht. Wenn irgendwo was auftaucht, wo du denkst, wow, das ist jetzt anders als erwartet, dann hat ein großer Teil der Bevölkerung die Tendenz, erstmal zu jammern, zu analysieren, wie konnte das so weit kommen, wer ist schuld und so weiter, diese Fragen zu klären. Aber was wäre, wenn du einfach sagst, okay, die Faktenlage hat sich verändert, wie kann ich jetzt darauf reagieren, um mein Ziel trotzdem zu erreichen? Kommst du doch aus meiner Sicht einfach schneller weiter. Und das ist der Punkt, weshalb ich dich dafür einfach so animieren möchte. Gibt ja auch ein Beispiel. Ich habe jetzt für meinen Podcast ja so eine Interviewreihe gestartet. Wir laden ja jetzt immer wieder auch Leute ein, die ich einfach als spannende Gesprächspartner einstufe, die jetzt nicht nur da sind, um sich selber zu promoten, sondern vielleicht auch wirklich ein paar Erfahrungswerte teilen können, die für dich als Hörer und Hörende irgendwie relevant sein könnten. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt tatsächlich vorgestern ein paar Mails rausgeschickt. Ich habe ein paar Leute eingeladen. Einer war der Vorstand eines sehr großen Unternehmens, der hat direkt zugesagt. Einer war der Vorstand eines sehr großen Unternehmens, der so eine Lebensmitteleinzelhandelskette leitet, der mit mir über LinkedIn connected ist und mit dem ich auch hin und wieder schreibe. Der hat direkt abgesagt. Und dann habe ich jemanden noch angeschrieben, der hat noch nicht geantwortet. Den kenne ich aber, der ist wahrscheinlich aktuell gerade auf Tour und wird das dann später terminlich prüfen und sich nochmal zurückmelden. Tatsache ist aber, die konnten sich sofort entscheiden. Sowohl der zugesagt hat, als auch der abgesagt hat. Und das ist der Punkt. Ich bin gar nicht böse, dass jemand abgesagt hat. Ich freue mich, dass ich jetzt einfach weiß, auf den brauche ich jetzt gerade nicht warten und dann mache ich mir einfach Gedanken über einen anderen Gast oder aber auch, wie ich den vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kontaktieren kann, weil vielleicht hat er auch einfach nur abgesagt, weil es ihm gerade bei seiner Agenda nicht passt und er eben einfach gerade einen Zielkonflikt hat. Ich habe ja auch schon verschiedene andere Leute eingeladen, verschiedene Politiker angeschrieben, um mich einfach mal mit denen zu unterhalten. Ich habe auch zum Beispiel Wolfgang Grupp mal kontaktiert, als der damals mit dem Maskendeal in der Presse war. Der hat ja in seiner Trigema-Fabrik angeboten, eigene Masken zu fertigen. Die waren dann teurer als diese Standardmasken, die es da im Supermarkt gab. Dafür hat er ja ganze Menge Kritik geerntet, was ich völlig unangebracht finde, weil am Ende hat er ein Angebot gemacht. Wenn da einer keinen Gebrauch vormachen möchte, ist das ja völlig in Ordnung. Aber den dafür zu kritisieren, dass er mit den Masken Geld verdienen will, wenn er seine Arbeitskräfte, seine Maschinen und seine Leute da dran, also seine Zeit dafür aufwendet, das halte ich ja für unqualifiziertes Feedback. Der hat auch abgesagt, aber das ist in Ordnung. Am Ende ist es ja so, wir müssen ja im Leben immer akzeptieren, dass der eine oder andere gerade andere Prioritäten hat, aber auch das vereint einfach die erfolgreichen Menschen. Erfolgreiche Menschen haben Prioritäten und wenn du eine Priorität hast, fällt es dir auch leicht, Entscheidungen zu treffen. Weil wenn deine eigenen Ziele einfach dir so bekannt sind, dann merkst du ja auch sofort, welche Zielkonflikte auftreten, wenn jemand an dich herantritt. Es gibt ein Interview von der ehemaligen Freundin oder vielleicht war es auch eine der ersten Frauen, so richtig durchblicken tut man bei den ganzen Kindern und ganzen Frauen ja nicht mehr bei Elon Musk, aber eine der ersten da in seinem Leben, die hat in einem Interview mal gesagt, was sie sagen würde, nachdem sie so viel Zeit mit Elon verbracht hat, wie man einfach so ein erfolgreicher Unternehmer wird. Sie hat gesagt, du musst einfach ganz oft Nein sagen. Du musst halt einfach nicht darauf achten, dass du allen Menschen in deinem Umfeld gefällst, sondern du musst vor allen Dingen darauf achten, dass du einfach mal schaust, ist das, wo ich gerade dabei bin, vielleicht Zeit drauf zu committen und einzusetzen, zielführend, um meine Ziele zu erreichen. Weil wenn du erst an alle anderen denkst, bist du ja am Ende derjenige, der auf der Strecke bleibt. Deshalb glaube ich, so ein gesunder Egoismus ist nicht verkehrt. Wird ja tatsächlich auch zum Beispiel bei jeder Flugzeugeinweisung immer wieder kommuniziert. Setzen Sie erst Ihre Maske auf, dann helfen Sie allen anderen. Keiner sagt, rennen Sie erst durchs ganze Flugzeug, gucken Sie, ob irgendjemand Unterstützung braucht und am Schluss gucken Sie, ob Sie auch noch eine Maske finden, weil der Ansatz würde ja zum Tod führen. Nimm das Bild mit, weil viele sich bei egoistischen Entscheidungen immer schwer tun. Aber ich glaube, wenn du dich selber im Griff hast, dein Leben im Griff hast, du selber einen gewissen Erfolg hast, ist es leichter, anderen zu helfen, als wenn du dein deine eigenen Ziele und deinen eigenen Erfolg opferst, um allen anderen zu gefallen. Weil dann bist du zwar am Ende nett, aber auch pleite und vielleicht auch alleine, weil jemanden, der einfach nur nett ist, nichts erreicht hat und pleite ist, möchte auch keiner Zeit verbringen. Und von daher ist das Konzept einfach blöd, erstmal immer an alle anderen zu denken. Mach lieber was, das richtig gut funktioniert. Und wenn du zum Beispiel damit auch viele Überschüsse generierst, spend hier und da mal Geld. Ich gebe immer wieder mal Geld weg, entweder irgendjemanden, den ich treffe, der was braucht, oder auch mal ein sehr großzügiges Trinkgeld. Ich habe beim Kindergarten von meinem Sohn so viel Geld gespendet, dass ich nachher hier einen Untersuchungsvorgang hatte in Leverkusen. Da kam der Korruptionsbeauftragte der Stadt Leverkusen auf mich zu, weil er sagte, Semmo, das geht nicht, was Sie da immer machen und so. Dann habe ich mit dem darum gealbert, dass ich das lächerlich finde, dass ich ja auch mir dafür keine Vorteile für meinen Sohn verspreche, sondern einfach nur die Arbeit honorieren möchte und feststelle, da fehlt es an allen Ecken und Kanten an Geld und ich das Problem gerne gelöst hätte. Jetzt in der Schule habe ich ein bisschen Geld gespendet. Mein Sohn ist ja erst ein paar Monate da. Das heißt, am Ende ist es so, wenn du viel Geld verdienst, kannst du immer was weggeben, hast du am Ende kaum weniger. Aber wenn du nichts hast, kannst du halt auch nichts weggeben. Deshalb achte mal drauf, dass deine Sachen einfach funktionieren. Ich glaube, du musst halt einfach, und da kommen wir zurück zu dieser Elon Musk-Thematik, einfach mal überlegen, wenn dich jetzt wieder einer anruft, hey, kannst du mir beim Umzug helfen und so, und der ist vielleicht ein Freund von dir, dann ist es vielleicht nett, wenn du dem hilfst. Wenn du dann aber so wie ich bist, dass du dann 3 Tage Rückenschmerzen danach hast oder vielleicht auch einfach denkst, Mist, da sind wir jetzt wieder 1-2 Tage weg, die ich für andere Sachen gerne aufgewandt hätte, dann ist das halt übel. Und deshalb würde ich mir das vorher überlegen. Sag lieber nein. Ich habe das auch schon mal gemacht. Also ich habe noch nie jemandem beim Umzug geholfen. Ich würde aber auch niemanden fragen, wenn ich irgendwie selber umziehe, weil ich bin mal irgendwann umgezogen und dann habe ich einfach ein Umzugsunternehmen angerufen, weil dann schulde ich niemandem einen Gefallen und kriege trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Vor allen Dingen, wenn dann was kaputt geht, ist auch die Schuldfrage schnell geklärt, ist auch eine Entscheidung, dass ich darauf keine Zeit verwenden möchte. Ja, ich verkaufe auch nichts bei eBay Kleinanzeigen oder bei diesen anderen Sachen, weil das halt alles ein Eiertanz ist. Auch das ist eine Entscheidung, weil dann kriegst du für irgendeinen Gegenstand, den du da loswerden willst, 45 E-Mails, aber auch die musste ja irgendeiner bearbeiten, um dann nachher ein paar kleine Taler zu verdienen. Das macht einfach keinen Sinn. Schenk das Zeug irgendjemandem, der es dann meinetwegen selber verkauft oder tu es in eine Mülltonne oder gib es irgendwo in so einer Sammelstelle ab. Da gibt es ja Möglichkeiten, sowas loszuwerden, wenn man es selber nicht mehr haben will. Und du verzichtest vielleicht auf einen kleinen Gegenwert im Sinne von, du könntest ja noch ein paar Taler dafür kriegen, aber du gewinnst halt extrem viel freie Zeit und brauchst dich nie wieder damit zu beschäftigen. Und es ist einfach so, dass ich glaube, du musst einfach auch hier bei dem Umzug und anderen Szenarien, wo der große Teil der Bevölkerung wahrscheinlich sagen würde, ja natürlich helfe ich meinen Freunden, einfach denken, will ich wie alle anderen sein oder will ich mehr erreichen? Und wenn du mehr erreichen willst, musst du anders entscheiden und damit musst du ja nicht automatisch alle Leute vor den Kopf stoßen. Du musst denen einfach nur klar machen, dass du anders hilfst. Ich habe das ganz konkret bei meinem Bruder gemacht. Als der irgendwann umgezogen ist, hatte der auch so dieses über Freunde abgebildete Umzugsvorhaben vor sich. Und da waren schon so ein paar Leute, die alle zugesagt hatten. Und dann kam er natürlich auch irgendwie mit mir ins Gespräch. Er hat mich nicht direkt gefragt, aber irgendwie wusste ich natürlich, der erwartet auch irgendwie, dass ich als Bruder mal helfe. Und dann habe ich ihm 200 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, Christian, also ich helfe dir natürlich nicht beim Umzug. Ich würde ja nicht mal meinen eigenen Umzug machen. Hier hast du 200 Euro, da müsstest du ja irgendeinen finden, der vielleicht, wenn du gut verhandelst, 20 Stunden bereit ist, dir beim Umzug zu helfen. Von daher, hier nimm mal die Kohle und mach mal einfach, dass du gut umziehst. Dann kannst du nachher sagen, mein Bruder hat mich wieder nicht hängen lassen, aber bitte hab Verständnis dafür, dass ich einfach die Zeit nicht aufwenden kann, hier irgendwelche Kisten zu schleppen. Insbesondere nicht, wenn ich das nicht für mich selber machen würde. Und so musst du halt einfach eine Klarheit in deinem Leben entwickeln und auch das ist eine Entscheidung. Du musst ja auch diese Klarheit haben, um in der Firma den Kurs vorzugeben, um dann entsprechend auch die Leute wieder ein bisschen zu maßregeln, die diesen Kurs nicht unterstützen, vom Kurs abweichen oder einfach nicht genug mitpushen. Und dann musst du ja auch gucken, dass du diese Entscheidungskompetenz an deine Leute überträgst, damit auch deine Leute lernen, schneller Entscheidungen zu treffen, weil das dann einfach die ganze Organisation schneller, wendiger macht und diesen ganzen Backlog, also diesen Workload, den man da ewig vor sich herschiebt, wo man immer denkt, müsste ich mich nochmal drum kümmern, kleiner macht. Weil manchmal ist ja auch einfach so, wenn du dir diese ganzen Sachen, die du alle mal machen möchtest, mal anschaust und dann einfach mal kritisch drüber guckst, dann sind auch so ein paar Sachen dabei, wo du vielleicht, wenn du ganz ehrlich bist, feststellst, ey, wenn ich die nicht bearbeite, dann geht's meiner Firma auch nicht schlechter. Dann passiert hier im Prinzip auch nicht wirklich was. Von daher löscht die doch einfach. Da gibt's ja diese Time-Management-Matrix, da gibt's eine, muss man im Internet nachgucken, wenn du dich mit dem Eisenhower-Prinzip und so nicht so auskennst. Ich will da jetzt nicht so detailliert drauf eingehen. Aber da gibt's einen Quadranten. Alle Aufgaben, die du da ansiedeln würdest, gehören einfach in den Mülleimer. Und ich glaube, das haben wir spätestens in Corona alle gesehen. Der Tag, an dem wir alle die Dinge mal fertig kriegen, wie wir uns vorgenommen haben, wird sowieso nicht kommen. Also ich denke, du wirst auch festgestellt haben, dass du in dieser, ja, ich sag mal, Zwangspause, wo wir alle irgendwie auch zu Hause Hausarrest hatten und den ganzen Tag da hocken mussten und der eine oder andere auch nur eingeschränkt arbeiten konnte, wir ja eigentlich Zeit hatten in einer Art und Weise wie noch nie zuvor in unserem Leben. Und trotzdem haben wir nicht alles fertig gekriegt, was wir auf diesen ganzen Listen stehen haben, von diesen ganzen Dingen, die wir alle mal machen wollten. Und deshalb ist aus meiner Sicht einfach die Entscheidung folgende. Wenn du doch weißt, dass du sowieso niemals alles in deinem Leben schaffen wirst, was du gerne geschafft hättest, und damit klar ist, dass Dinge liegen bleiben, dann überlass doch nicht dem Zufall, was du liegen lässt, sondern entscheid doch ganz konkret, ich mache das nicht und das auch nicht. Ich sehe zum Beispiel sehr, sehr viele Leute, die permanent auf irgendwelchen Veranstaltungen rumhängen, wo ich mir immer denke, ja, das ist zwar toll, dass da immer alle jedes Jahr hinfahren und dann heißen die da Impulse und diesen ganzen anderen Quatsch. Ein paar Leute aus der Branche, wo ich ursprünglich herkomme, wissen, wenn sie das hören, was ich meine. Das ist alles einfach nur Quatsch. Das ist alles einfach nur Zeitverschwendung. Triff dich mit den 3, 4 Leuten, mit denen du dich auf den Veranstaltungen unterhältst, einfach so. Setz dich mit denen zusammen, telefonier mit denen, mach eine Videokonferenz. Spar dir die Anreise, spar dir diese ganzen lästigen Sponsoren und Werbeslots, spar dir diese ganzen, du könntest das noch machen und hier ist ein neuer Ansatz und das musst du dir nochmal anschauen, weil dich das doch alles in deinem aktuellen Tun nicht weiterbringt. Du hast zwar das Gefühl, das wäre inspirierend, aber eigentlich ist das eher nur Ablenkung. Und deshalb ist auch das eine Entscheidung. Reduziere die Ablenkungen in deinem Leben. Guck vielleicht auch mal, dass wenn du auf Social Media aktiv bist, dass du diese ganzen Benachrichtigungsfunktionen deaktivierst. Weil ganz ehrlich, wenn du dich bei Facebook einloggst, siehst du doch dann irgendwann gesammelt, wer hat alles auf deine Postings reagiert. Das musst du doch nicht immer in Echtzeit sehen. Das ist so bei Instagram und LinkedIn und so genau das Gleiche. Wenn du jedes Mal abgelenkt bist, da kommt eine WhatsApp und so weiter rein und jedes Mal guckst du da oder die E-Mail kommt rein und macht wieder einen Ton, dann kriegst du doch auch nichts fertig. Und deshalb würde ich dir einfach empfehlen, reduziere mal die ganzen Ablenkungen, deaktiviere mal diese ganzen Töne. Ich kriege ja sehr, sehr viele WhatsApps, weil ich viel über WhatsApp mache. Und ich habe einfach bei WhatsApp die Töne deaktiviert. Anfangs dachte ich, naja, dann würde ich ja gar nicht mehr hören, wenn mir jemand schreibt. Aber ich habe das Handy ja automatisch so oft am Tag in der Hand, dass ich ja gar nicht drum herum komme, diese Benachrichtigung zu sehen. Das heißt, da bleibt auch nichts lange liegen. Und da ich ja von niemandem die Sekretärin bin, bin ich ja auch nicht verpflichtet, innerhalb von 5 Minuten zu antworten. Von daher, selbst wenn du dann einfach mal eine Zeit lang da nicht dran gehst, weil du einfach mal was anderes machst, hast du ja danach trotzdem immer noch die Möglichkeit, in einem angemessenen Zeitfenster zu reagieren. Und Zeitfenster sich zu blocken und einfach mal fokussiert an irgendwas zu arbeiten, ist letztlich auch eine Entscheidung. Der Verlag, der Gabal Verlag, hat mich zum Beispiel gefragt, Herr Semmelroth, wie kann man so schnell Bücher schreiben wie Sie? Sie haben keine einzige Deadline gerissen. Sie haben tatsächlich immer früher abgegeben. Das habe ich im Studium schon so gemacht. Ich habe meine Diplomarbeit und so als allererste abgegeben, weil ich ja wusste, wann die fertig sein sollte. Und obwohl ich 3 Monate Zeit hatte für die Diplomarbeit, bin ich erstmal einen Monat zur Bundeswehr gegangen, weil ich nach dem ganzen Theorieblock in der Uni erstmal eine Pause wollte, bin dann nach 4 Wochen im Wald rumgelaufen und danach habe ich die Diplomarbeit in 6 Wochen geschrieben, weil das einfach geht, wenn du dich besser organisierst. Das heißt, du musst dir im Vorfeld Zeitfenster blocken und die dann auch verteidigen. Wenn dich dann jemand fragt, kannst du morgen das machen, guckst in den Kalender, stellst fest, oh nee, da habe ich einen Termin mit mir selber und sagst, dann kann ich nicht, sorry. Und dann ist die Sache doch simpel. So habe ich halt auch meine Bücher geschrieben, habe mich jeden Tag zwischen 8 und 14 Uhr hier an den Computer gesetzt, habe dieses ganze Zeug da reingetippt in Word und habe dann im Endeffekt natürlich zwischendurch auch mal kurz Pause gemacht, weil wenn ich wusste, an dem Mittwoch muss ich dahin einen Vortrag halten oder an dem Tag habe ich den und den Termin, dann war mir das ja Wochen im Vorfeld bekannt, da konnte ich mich dann ja drauf einstellen. Aber ich habe nicht immer erst alles das gemacht, was alle anderen von mir wollten und dann drumherum noch ein bisschen Buch geschrieben, weil das sind dann nämlich die Werke, wo du von Autoren hörst, ja, ich habe da 6 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre dran gearbeitet. Das ist Zeitverschwendung ohne Ende. Das heißt also, wenn das Buch schneller fertig ist, kannst du es früher verkaufen, kannst es früher für dein Marketing benutzen. Das heißt, auch hier ist Geschwindigkeit wieder der Schlüssel zu mehr Erfolg. Und deshalb sieh einfach zu, dass du die Sachen schneller fertig kriegst. Weil auch wenn du beispielsweise was fertig kriegst und hinten raus dann ein bisschen Kritik erntest, weil das vielleicht noch nicht perfekt ist, bist du ja weiter, als wenn du niemals fertig würdest. Und dann kannst du ja im Prinzip auch verbessern, wie du diese Dinge umsetzt. Das heißt, du kriegst früher diese Rückmeldung vom Markt oder von deinen Empfängern, wenn du irgendwas abgibst, dann kannst du daraus deine Lernkurve anpassen und dann kannst du nach hinten raus immer besser werden. Wenn du ewig brauchst, dann ist zwar keiner böse auf dich, weil die Arbeitsergebnisse schlecht sind, aber dann wirst du auch für verschiedene Sachen nie in Betracht gezogen, weil es einfach heißt, die Person ist zwar sorgfältig, aber dauert einfach zu lange. Und in vielen Fällen, gerade bei Krisensituationen und so, braucht man einfach jemanden, der schnell handelt, schnell entscheidet und Dinge erstmal anstößt. In vielen Fällen ist auch zum Beispiel Präsenz zeigen einfach mal wichtig. Denk mal an eine Flutkatastrophe, denk mal an einen Serverausfall, denk mal an irgendwie was anderes in dieser Dimension. Da müssen einfach die Leute, die da helfen könnten, auch mal vor Ort einfach erscheinen und das auch vielleicht etwas weniger detailliert vorbereitet. Erstmal hinfahren, Lage überblicken, ein bisschen analysieren, erste Dinge auf den Weg bringen. Dass man vielleicht bessere Entscheidungen treffen könnte, besser vorbereitet wäre, wenn man erstmal alle Fakten zusammenträgt, ist klar. Aber da sind vielleicht Leute in Not und Leute hoffen einfach auf dich und du tauchst da einfach nicht auf, weil du sagst, ja, ich bin mir noch vorbereitet, ich muss hier noch was recherchieren, ich gucke da auch nochmal, ob es nicht in einem anderen Land schon mal einen ähnlichen Vorfall gab, der dann irgendwie auf eine bestimmte erfolgsversprechende Weise angegangen wurde. Das ist Unsinn. Präsenz zeigen und dann sagen, ich kümmere mich und dann nach und nach kurzfristig erlebbar auch ein paar Fortschritte erzielen, weil dann haben die Leute auch das Gefühl, es geht voran. Und dann sind die auch motiviert mitzumachen. Dann kommen früher Feedbacks, ob das in die richtige Richtung geht. Und dann kannst du im Endeffekt auch einfach den Kurs korrigieren. Das gilt ja im Verkauf auch. Wenn du Leute anrufen willst, teste doch nicht monatelang in irgendeinem Labor mit irgendeiner KI deinen Gesprächsleitfaden. Mach dir grob Gedanken, was du sagen willst. Ruf 10 Leute an. Und wenn dich 10 Leute einfach nur anschreien, dann weißt du, okay, das kann ich so nicht machen. Wenn aber davon 3 einfach mal zuhören, dann sagen und dann trotzdem nicht kaufen oder an irgendeiner Stelle sagen, dann habe ich sie nicht ganz verstanden, dann weißt du doch auch genau, an welcher Stelle du den Leitfaden überarbeiten musst und dann bist du doch ruckzuck einfach einen ganzen Schritt weiter als alle anderen. Von daher, es gibt ganz, ganz viele Vorteile, wenn du schneller entscheidest. Und deshalb möchte ich dich einfach animieren, bei dir einfach mal das Tempo hochzusetzen. Zum Abschluss gebe ich dir deshalb auch ein kleines Hilfsmittel an die Hand, was in meinem Kopf einfach automatisch getriggert wird, sobald ich eine Entscheidung treffen muss. Irgendjemand kommt auf mich zu und bietet mir irgendwas an. Sagt zu mir, pass mal auf, Philipp, ich brauche von dir das, das, das oder kannst du das oder das übernehmen? Und dann sage ich einfach nur, okay, es gibt 3 Szenarien. Erstens, das und das ist das bestmögliche Ergebnis. Das mittlere Ergebnis, also das wahrscheinlichste Ergebnis ist das. Das Worst-Case-Szenario ist das. Und dann überlege ich einfach nur, wenn das Worst-Case-Szenario aus meinem Commitment eintritt, kann ich mir das finanziell leisten? Wenn die Antwort ja ist, dann gebe ich sofort Gas oder entscheide sofort, okay, ich bin dabei, weil ich einfach denke, das Worst-Case-Szenario tritt ja statistisch betrachtet sowieso nur in 33,3% der Fälle ein. Aber da ich ja an dem Prozess beteiligt bin und ich halt richtig was drauf habe, weiß ich, es wird gar nicht so schlimm kommen, wie es theoretisch denkbar wäre, wenn es jemand anders macht. Das heißt, es wird eher in die Richtung kommen, dass es in dem wahrscheinlichsten Szenario endet oder sogar besser als in dem wahrscheinlichsten Szenario. Von daher kann ich dann im Normalfall nur gewinnen. Gleichzeitig, wenn ich überhaupt keinen Plan habe, dann würde ich zum Beispiel denken, oh, gut, okay, vielleicht lasse ich die Finger davon. Aber es ist immer dieses gleiche Muster. Kann ich mir das Worst-Case-Szenario leisten? Ja, dann mache ich es erstmal. Weil du kannst ja auch, und das ist das, was, glaube ich, viele überhaupt nicht auf dem Radar haben, du kannst ja aus meiner Sicht auch mal ein Commitment zurückziehen. Das ist zwar dann für Leute, die sich auf dich verlassen haben, nicht ganz so schön, aber das ist ja trotzdem besser, als einfach die Dinge weiter vor die Wand zu fahren. Wenn du merkst, du hast eine Entscheidung getroffen, du hast vielleicht Ressourcen mobilisiert, sei es, dass du Geld investiert hast, du hast Mitarbeiter aktiviert, du hast irgendwas auf den Weg gebracht und du erkennst dann in der Umsetzung, ich glaube, damit kommen wir nicht an die gewünschten Ergebnisse, dann wäre ich immer ein Advokat dessen, dass man sagt, so stopp, zurück auf los, wir müssen einfach an dem neuen Punkt, wo wir jetzt stehen, nochmal überprüfen, wie der Plan angepasst werden muss. Ich würde nicht einfach stur weiter geradeaus laufen, weil das keinen Sinn ergibt. Das ist das, was natürlich dann vielleicht verhindert, dass jemand merkt, dass du in der falschen Richtung unterwegs bist. Aber ich glaube, wenn das Ergebnis nie eintritt, du ewig viel Zeit verbrennst oder du nach hinten raus dann im Endeffekt einfach einen ganz großen Schaden verursachst, ist das alles schlechter, als einfach zu sagen, damals habe ich auf der und der Grundlage eine Entscheidung getroffen. Das hat sich jetzt nach 3 oder 6 oder 9 Monaten als nicht sinnvoll erwiesen. Daraus resultierend passe ich meine weitere Strategie jetzt an. Gerade im Zusammenhang mit Mitarbeiterführung finde ich das auch völlig legitim, Mitarbeitern einfach kurz zu sagen, liebe Kollegen, ich habe damals aufgrund dieser Annahme die Entscheidung getroffen, dann habe ich die und die Maßnahmen auf den Weg gebracht und damit die und die Erkenntnisse gewonnen. Basierend auf den jetzt eingetretenen Erkenntnissen glaube ich, dass wir den Plan verändern müssen, weil die damals aufgestellte Hypothese über die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens nicht mehr unterstützt werden kann. Wir müssen den Kurs verändern und müssen das jetzt anders machen. Und wenn du das so erzählst, dann werden deine Mitarbeiter auch nicht glauben, heute macht das so, morgen macht das so, sondern die werden dich eher respektieren und denken, wow, was hat der für ein Selbstbewusstsein, was ist das für ein toller Leader, der einfach auch mal eingesteht, dass auch er nicht allwissend ist und dass er oder sie halt im Endeffekt auch bereit ist, dazu zu lernen und einfach im Nachgang nochmal den Kurs zu korrigieren. Und das ist aus meiner Sicht einfach eine Sache, die du trainieren musst. Das fängt im Restaurant an, das fängt damit an, wenn einer wacht am Wochenende, sollen wir mal was essen gehen, sollen wir mal irgendwo hinfahren, sollen wir mal einen Ausflug machen, sollen wir mal irgendwie einen Spieleabend machen. Das kann nicht immer alles ewig dauern. Und wo du es am schnellsten üben kannst, ist wahrscheinlich, wenn du das nächste Mal vor Netflix sitzt. Was musst du 20 Minuten alles angucken, um dann irgendeinen Film anzuklicken, den du eh nicht bis zu Ende guckst, oder der zwar läuft, aber währenddessen spielst du sowieso die ganze Zeit im Handy rum. Du bist doch eh nicht bei der Sache. Das heißt, lass es doch einfach sein und beschleunige den ganzen Prozess, weil du dann einfach mal merkst, es ist zwar ungewohnt, aber es ist nicht automatisch gefährlich und tatsächlich hat es nach hinten raus vielleicht auch ein paar Vorteile und sei es auch nur, dass schnelle Entscheidungen auch schnell wieder den Kopf frei machen. Das heißt, du bist weniger lange belastet und hast damit einfach auch vielleicht mehr Entspannung und kannst dich damit auch schneller wieder auf andere Sachen konzentrieren. Schreib mir gerne dein Feedback dazu. Ich freue mich immer über die zahlreichen Rückmeldungen, die mich vor allen Dingen per LinkedIn erreichen, rund um diesen Podcast. Ich werde vielleicht auch dazu was auf LinkedIn posten. Würde mich freuen, wenn du dazu was in die Kommentare schreibst. Dann können auch andere nochmal einen Impuls aufnehmen und sich vielleicht animiert fühlen, diese Folge auch mal reinzuhören. Wenn du denkst, boah, das ist totaler Unsinn, was der Semmeroth da erzählt. Ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich bin jemand, der über alles erstmal 14 Tage schläft, nie was macht und kommt trotzdem durchs Leben. Dann bin ich tatsächlich nicht so sehr an deiner Meinung interessiert, weil egal, wie toll sich das für dich anhört, ich finde die Idee einfach nur scheiße. Aber ansonsten bin ich immer offen für Feedback. Ich freue mich auch über eine gute Bewertung und bis zur nächsten Folge.